Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. In den USA hat der Senat das Klimaschutzpaket von Präsident Joe Biden gebilligt. Der weltweit zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen setzt sich nicht nur Ziele im Kampf gegen die Erderwärmung, sondern unterlegt sie auch mit Maßnahmen. Was das für das Klima bedeutet, darüber spreche ich gleich mit David Riefisch von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch. Getreideanbau auf Brachen und Nebenwirkungen der energetischen Sanierung sind weitere Themen heute. Außerdem geht es um Gefahren durch den Beschuss des Atomkomplexes im ukrainischen Saporischschja und zum Schluss im Verbrauchertipps um Apps zur Bearbeitung von Bildern auf dem Smartphone. Knapp 2 Jahre nach der Wahl von Joe Biden zum Präsidenten der USA lässt das Land den Worten zum Klimaschutz nun Taten folgen. Der Senat hat einem Paket von Entscheidungen zugestimmt. Es enthält Investitionen in den Klimaschutz, Veränderungen in der Sozialpolitik und vieles mehr. Und es hat den Titel Inflationsbekämpfungsgesetz. Was drinsteht und was das für den internationalen Klimaschutz bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit David Riefisch vom Umwelt- und Entwicklungspolitischen Verband German Watch. Guten Tag, Herr Riefisch.
Guten Tag, Herr Ehring. Freut mich, da zu sein.
Herr Riefisch, zunächst mal, was nehmen sich die USA jetzt vor im Klimaschutz?
Also die USA nehmen sich vor, in allen Bereichen, also Transport, Wasser, Elektrizität, Gebäude, Forschung, deutlich mehr zu machen in Sachen Investitionen. Der große Fokus dabei ist vor allem auch, die nationale Produktion für saubere Technologien zu fördern. Und der Großteil daran, dadurch wird durch Steueranreize ermöglicht.
Das Gesetz hat den Titel Inflationsbekämpfungsgesetz. Also der Titel legt was ganz anderes nahe, als worum es geht. Warum das?
Das muss man einordnen in die gesamtpolitische Dynamik in den USA. Wir haben in den USA bereits wieder die sogenannten Midterms im November. Und die Republikaner bauten gerade schon ein Szenario auf, wo sie darstellen, dass die Demokraten nichts gegen die, wie auch in Deutschland, in den USA gerade stark vorherrschende Inflation tun würden. Und so haben die Demokraten entsprechend jetzt ein Gesetz erlassen oder durchbekommen im Senat, was ihrer Meinung nach die Antwort auf die Inflation ist und was sie mit Blick auf die Midterms, die im November anstehen, entsprechend auch präsentieren können.
Reicht das denn, um die USA auf den Kurs zu den Klimazielen des Pariser Abkommens zu bringen? Da muss man ja die Erneuerbaren zum Beispiel ganz energisch ausbauen.
Es ist noch nicht ausreichend. Es ist aber ein wichtiger Schritt nach vorne. Also vielleicht, um das einzuordnen, mit den bisherigen Gesetzen und Verordnungen, die die USA haben, hätten sie rund 26% Reduktion ihrer Emissionen bis 2030 geschafft. Mit diesem neuen Gesetz, nach Schätzung von Experten und Expertinnen, erreichen sie rund 41% bis 2030. Das ist immer noch nicht ausreichend. Das ist auch weniger als ihre eigenen Bestrebungen. Die liegen nämlich bei 50%. Aber trotzdem ist ein wichtiger Schritt nach vorne.
Das Gesetz wurde ja stark abgespeckt, um die Zustimmung aller Senatorinnen und Senatoren zu erreichen. Wirkt es aber jetzt trotzdem Ihrer Meinung nach?
Wir gehen davon aus, dass es wirken wird. Wie gesagt, nicht in dem ausreichenden Umfang, der gebraucht wird. Aber es ist trotzdem das größte Klimapaket, was wir in den USA gesehen haben und entsprechend sehr bedeutsam.
Inwieweit stärkt das denn auch den Präsidenten Joe Biden?
Es stärkt den Präsidenten einerseits innenpolitisch, wie erwähnt, dass die Demokraten nun vorzeigen können, dass sie was gegen die Inflation und auch im Klimaschutz tun. Und international ist es wichtig, dass die USA endlich zeigen, dass sie ihre Ziele auch mit Gesetzen und Policies untermauern. Das ist gerade mit Blick auf China wichtig. China hat sehr lange gesagt, naja, warum sollen wir unsere Klimabemühungen verstärken, wenn die USA nur Ziele haben, aber letztlich nichts umsetzen. Das ist sehr wichtig. Natürlich gibt es bei China gerade neue Herausforderungen um Taiwan, aber das zeigt, wie bedeutend es ist, dass die USA endlich auch ihre Bestrebungen umsetzen.
Heißt das, dass man erwarten kann, dass China jetzt nachlegt?
Aufgrund der neuen Situation um Taiwan und die Aufkündigung der Kooperation im Klimabereich ist das abzuwarten. Aber immerhin ist das Argument, dass die USA nichts tun, sondern sich nur Ziele setzen, jetzt erstmal ad acta gelegt.
Und andere Staaten, Indien, viele andere Staaten zögern ja auch mit dem Klimaschutz. Glauben Sie, dass das Fortschritte bringt?
Ich glaube, dass das durchaus Fortschritte bringt, denn die Verpflichtung der Industrieländer auch voranzugehen, die G7 insbesondere auch, das, wo die USA einer der großen Schwachpunkte war, das ist jetzt erstmal behoben und setzt die Länder wie China, Indien, die großen anderen Emittenten der Schwellenländer durchaus unter Druck.
Die USA müssen ja noch nachlegen. Sie haben ja gerade die Zahlen genannt. Können Sie das?
Vorerst erwarte ich das nicht. Es wird sich auch sehr stark davon abhängig sein, wie die Midterms im November ausgehen. Und danach muss man schauen, inwieweit die USA noch weiter nachlegen können in der laufenden Legislaturperiode.
David Riefisch von der Organisation German Watch war das zum Klimaschutzpaket der USA, das gerade den Senat passiert hat. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wofür ein Weizenfeld gut ist, das wissen wir doch auch. Brachen haben eine wichtige Funktion für die Umwelt und auch für die Ernährung. Beispielsweise bieten sie Bestäuberinsekten Raum zum Leben. Das wirkt sich auch positiv auf den Ertrag aus. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich eigentlich vorgenommen, der Landwirtschaft mehr solche Brachflächen zur Pflicht zu machen. Jetzt schiebt er dieses Vorhaben wegen der Versorgungskrise im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf. Das wurde am Wochenende bekannt. Meine Kollegin Jule Reimer kennt die Einzelheiten. Was genau wird denn verschoben?
Also es geht grundsätzlich schon mal vorab darum, dass Landwirte bestimmte Dinge erfüllen müssen, wenn sie öffentliche Subventionen erhalten möchten. Das heißt, selber entscheiden können sie, was sie wollen, aber dann würden sie eben keine Subventionen kriegen. Bislang müssen 2% der Ackerfläche für Erholung von Tier- und Pflanzenwelt reserviert werden. Diese Brachfläche sollte eigentlich ab 2023 auf 4% aufgestockt werden, so der Beschluss zur Reform der EU-Agrarpolitik. Und diese Aufstockung ist jetzt ausgesetzt bis 2024 zugunsten des Anbaus von Nahrungsmitteln. Und zweite Maßnahme, auch Ausnahmen vom Fruchtfolgenwechsel sind zulässig. Also Weizen auf Weizen darf angebaut werden. Das sollte eigentlich eben auch ab 2023 sich ändern. Die Getreideerträge in Deutschland sollen damit stabil gehalten werden. Also ein Beitrag zur Stabilität der Weltmärkte will Özdemir damit leisten. Und die Schätzungen des Ministeriums waren aber, dass durch die Aussetzung der Erweiterung der Brachflächen EU-weit bis zu 5 Millionen Tonnen mehr produziert werden könnte und dass die Aussetzung des Fruchtwechsels allein in Deutschland über 3 Millionen Tonnen mehr Weizen bringen könnte, also wesentlich effektiver wäre.
Was heißt denn diese Entscheidung jetzt für die Artenvielfalt?
Also die schon vorhandenen sogenannten ökologischen Vorrangflächen von 2%, die werden eben nicht freigegeben. Das heißt, bereits angelegte Hecken, Altgrasstreifen, die bleiben also unangetastet. Wenn man die jetzt umbrechen würde und da ganz klassisch anbauen würde mit Pestiziden und Dünger, wären diese ganzen Errungenschaften, was sich da angesiedelt hat, eben wieder zunichte gemacht. Der Hinweis der Umweltorganisationen ist, ohne Insekten, ohne Artenvielfalt keine Ernährungssicherung langfristig zu gewinnen. Es gab deshalb eben auch scharfe Kritik von BUND, Greenpeace und NABU. Die Aussetzung der Fruchtfolge ist übrigens auch nicht so gut für die Artenvielfalt. Durch die Aussaat von Zwischenfrüchten kann die Bodengesundheit mittel- und langfristig gestärkt werden. Hülsenfrüchte wie Erbsen und Klee, Bohnen, Wicken, die reichern den Boden mit Stickstoffdünger an. Dann muss weniger synthetischer Dünger ausgebracht werden. Und wenn man bestimmte Pflanzen wie Sandhafer oder Ölrettich anbaut, zum Beispiel kann man durch den Zwischenbahnbau auch das Risiko des Befalls von Fadenwürmern bei Kartoffeln und Rüben reduzieren. Das heißt, grundsätzlich muss man dann aber den Umbau umstellen, würde aber auch Dünger und Pestizide sparen.
Das ist ja eine Art 180-Grad-Wende, wenn man die vorherigen Äußerungen des Ministers Cem Özdemir beurteilt. Ist das eine Abkehr von der grünen Agrarpolitik pro Artenvielfalt?
Also wie gesagt, die Kommentare aus der Naturschutzszene sind nicht schmeichelhaft. Die werfen dem Minister vor, er würde dem Druck der Agrarlobby nachgeben. Das habe alles kaum Einfluss auf die Weltagrarmärkte. Der wichtigere Punkt sei eben, dass von den 42 Millionen Tonnen Getreide in Deutschland 25 Millionen im Futterdruck landen. Dann wird auch viel Getreide für Agrartreibstoffe verwendet. Das sei der größere Hebel. Da sagt aber Minister Dr. Özdemir, er nehme alle beim Wort, also auch die seine Länderagrarminister. Er schließe diesen Kompromiss nur für Nahrungsmittel und nicht damit zusätzliche Getreide in Tank und Trog landet. Also insofern würde ich sagen, es ist ein Kompromiss und noch keine Agrarwende. Aber man muss abwarten, wie die Bundesregierung mit diesen Agrarkraftstoffen jetzt umgeht, weil da sind auch gerade Bestimmungen und Veränderungen in Vorbereitung.
Wie entwickelt sich denn derzeit Preise und Angebot an Agrarprodukten auf den Weltmärkten? Ist es die Entwicklung wirklich so schlimm?
Also die Entwicklung ist im Augenblick besser, das ist auch klar, es ist Erntezeit. Wir haben auch diesen russisch-ukrainischen, türkischen Kompromiss, dass wieder Schiffe rausfahren dürfen. Die FAO hat bekannt gegeben, dass die Preise gefallen sind beim Weizen im Bereich 13%. Die Pflanzenöle, der Index sei um 20% gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit 10 Monaten. Das sei auf den Rückgang der Preise aller Öle zusammen und des Rohölpreises zurückzuführen. Aber klar, die Aussichten sind ungewiss, weil eben auch ein Großteil der Agrarproduktion auch davon abhängt, wie sich der Gaspreis und damit der Preis für den energieintensiven synthetischen Dünger entwickelt.
Jule Reimer war das über die Entscheidung von Cem Özdemir, Brachflächen freizugeben. Herzlichen Dank.
Mit weniger in den Winter. Wärme aus Gas einsparen oder ersetzen.
Eine neue Heizung einbauen, eine Solaranlage installieren, die Wärmedämmung verbessern. Momentan hagelt es regelrecht Vorschläge, wie Energie gespart werden kann. Und wir haben uns in letzter Zeit ja auch intensiv daran mit beschäftigt. Allerdings lassen sich nicht alle leicht umsetzen. Und der vielleicht wichtigste Rat ist, im Einzelfall genau hinzuschauen. Sonst führt die gut gemeinte Idee am Ende zu Mehrkosten oder bringt längst nicht so viel wie ausgerechnet. Kai Rüßberg über Faktoren, die ein Projekt doch nicht so ratsam erscheinen lassen oder die man einfach berücksichtigen muss.
Eine neue Heizanlage bleibt typischerweise 20 Jahre und in vielen Fällen sogar 40 Jahre in Betrieb. Da macht es Sinn, sich genau zu überlegen, welche Art der Beheizung die beste Lösung ist und welche Hindernisse es gibt. Zunächst müssen sich Hausbesitzer auf beträchtliche Wartezeiten einstellen, rät Ramona Mittag, Energieexpertin der Verbraucherzentrale NRW.
Auch bei uns wartet man aktuell länger auf einen Termin. Aber auch bei sämtlichen anderen Energieberatungen, bei Fachkräften, Handwerkern, ausführenden Betrieben, überall sind die Auftragsbücher voll und man muss eine Menge Zeit mitbringen.
Diese Erfahrung musste auch der Klimaforscher Stefan Rahmsdorf machen, der jetzt mit einer Erdwärmepumpe heizt.
Das Projekt hat fast ein Jahr gedauert, bis es realisiert war. Das lag unter anderem daran, dass ich eine Wärmepumpe mit Erdwärme, also Tiefenbohrungen, wollte. Die Bohrfirmen waren auf Monate hinaus ausgebucht und als ich dann einen Termin hatte, ist der geplatzt, weil die Genehmigung für die Bohrung seitens der Stadt noch nicht da war.
Gas- und Ölheizungen kommen nur noch in Ausnahmefällen in Betracht. Dafür kann der Platz im Keller, auf dem bisher der Öltank stand, für das Einlagern der Holzpellets verwendet werden. Allerdings, wendet Expertin Mittag ein, ist Holz nicht unbegrenzt verfügbar und zudem nicht unumstritten.
Bei den Holzheizungen hat ein Umdenken stattgefunden. Lange Zeit haben wir gedacht, Holz zu verheizen, das wäre total nachhaltig, da das Holz ja nachwächst und das CO2, was beim Verheizen mit Holz freigesetzt wird, ist das, was Holz gespeichert, also aus der Luft geholt hat. Heute wissen wir, dass Holz eine immense Aufgabe als CO2-Speicher zukommt und dass das sehr, sehr wichtig ist, das Holz im Wald zu lassen und dort das CO2 gespeichert zu lassen.
Zudem blasen alle Holzöfen Feinstaub über den Kamin in die Luft, der nicht vollständig ausgefiltert werden kann. Auch bei den Pellets, dem gepressten Holz, muss man darauf achten, dass sie aus regionaler und nachhaltiger Produktion stammen. Mehr Nachhaltigkeit kann durch die Nutzung der Sonnenenergie erzielt werden. Der Strom aus Solar-PV-Anlagen kann an sonnigen Tagen die Wärmepumpe versorgen. Allerdings verringern Verschattungen von Kaminen oder Bäumen den Ertrag. Und eine Solarthermieanlage benötigt einen Schacht oder alten Kamin für die Versorgungsleitung. Damit die passende Heizanlage gefunden wird, sollte man sich den Installationsbetrieb und dessen Erfahrungen ganz genau anschauen, warnt der erfahrene Fachmann Johannes Philips aus Bochum.
Also sehr häufig wird eben schon von Anfang an die falsche Technik in das falsche Haus in Anführungsstrichen gesetzt. Das heißt, eine Wärmepumpe in ein Gebäude, wo sie eigentlich nicht reingehört, weil die Voraussetzungen nicht stimmen. Dass eigentlich die Technik super ist, aber eben in dem Bereich, in das Haus, was man dort vorfindet, nicht passt, weil das Haus eben vielleicht schon älter ist.
Zum Beispiel geben einige Heizgeräte, wie die Luftwärmepumpe im Garten, auch dauerhaft Geräusche ab, die stören können. Bei der Erdwärme ist dagegen oft unbekannt, dass sie auch Erdkälte nutzbar macht, meint Michael Rath vom Fraunhofer IEG in Bochum.
Im Sommer können Sie auch mit der Kälte des Bodens, also im Schnitt 10 Grad, können Sie natürlich Ihr Gebäude auch kühlen. Sie können mit der einen Bohrung sozusagen einmal wärmen und heizen und beides halt nutzen.
Insbesondere für die Kühlung mit einer Geothermieanlage ist die Kombination mit dem Strom einer Solar-PV-Anlage sinnvoll. Die beste Heizung ist diejenige, die man nicht benötigt. Hauseigentümer sollten sich daher als erstes einen Energieberater suchen, der ihnen den Umbau plant. Aber Achtung, auch dort gibt es zurzeit oft lange Wartelisten.
Ein Beitrag von Kai Rüßberg. In Saporija in der Ukraine liegt der größte Atomkomplex Europas. Er umfasst 6 Reaktorblöcke und ist unentbehrlich für die Energieversorgung des Landes. Russische Streitkräfte haben im Krieg gegen die Ukraine die Reaktoren besetzt. Trotzdem arbeiten die weiter unter enorm erschwerten Bedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Wochenende wurde bekannt, dass der Komplex beschossen wurde. Der russischen Seite wird vorgeworfen, von hier aus die Umgebung zu beschießen, in dem Wissen, dass die Ukrainer kaum zurückschießen können. Welche Gefahr geht eigentlich von dem Krieg für die Kraftwerke aus? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Dagmar Röhrlich. Wie gut sind die Kraftwerke durch Beschuss, etwa durch Raketen oder Artillerie, geschützt?
Also im Moment sind es anscheinend, soweit man es hört, Artilleriegeschosse, die da einschlagen. Und da hält das Containment, also diese äußere Schutzhülle um alles herum, hält das wohl aus. Das ist also noch nicht die ganz große Gefahr. Und auch diese Behälter, in denen die Brennelemente, die abgebrannten Brennelemente unter freiem Himmel stehen, halten wo anscheinend auch Artilleriegeschosse aus. Aber Raketen ist natürlich eine ganz andere Sache. Und dann könnte es wirklich kritisch werden.
Was wäre denn das schlimmste Szenario? Was könnte passieren, wenn der Reaktor voll getroffen würde, etwa von einer Rakete? Droht dann eine Kernschmelze wie seinerzeit in Tschernobyl oder in Fukushima?
Das kann durchaus passieren, wobei dann nicht das Tschernobyl-Szenario sozusagen ablaufen könnte, weil ganz einfach der Reaktor anders ist. In Tschernobyl hatten wir diesen Graphit drin, der gebrannt hat und der diese immense Hitze und Energie erzeugt hat, sodass die Radionuklide hoch hinauf in die Stratosphäre transportiert wurden und dann ja, sich über die halbe Welt quasi verteilt haben. Das wäre jetzt eher so ein, sagen wir, Fukushima-Szenario, was da zu erwarten wäre. Schlimm genug. Also das ist jetzt nichts Harmloses, sondern eine wirkliche große Katastrophe. Und zurzeit, es gibt Simulationsrechnungen, was wäre, wenn, ist es so, dass sich die Radionuklide bei der derzeitigen Wetterlage mit dem Wind vor allen Dingen nach Weißrussland ausbreiten würden. Siehe Tschernobyl, da landete auch ganz viel in Weißrussland. Und dann auch nach Norden von Russland, vielleicht ein bisschen nach Südeuropa. Aber das ist nicht dieses gigantische Szenario. Also die Belastung wäre nicht so gewaltig, aber auf jeden Fall katastrophal schlimm.
Und die Belastung ist deshalb nicht so gewaltig, weil die Radioaktivität nicht so hoch steigt?
Weil einfach der Reaktorkern nicht brennt, wie bei Tschernobyl mit dem brennenden Graphit und dann alles rausgerissen wird aus dem Reaktorkern und sich verteilt. Es wäre eher das Fukushima-Szenario, aber da wissen wir auch, das ist schon wirklich schlimm genug. Das ist zwar etwas besser, aber das ist schon fast ironisch.
Welche Gefahren sehen Sie denn unterhalb dieses schlimmsten Szenarios, dadurch, dass da jetzt gekämpft wird und der Reaktor auch getroffen werden kann?
Also wenn man Glück hat und es würde beispielsweise der Reaktor getroffen, aber die Sicherheitssysteme bleiben intakt und die Notkühlung bleibt intakt, dann würden die sich runterfahren und dann kann man hoffen, dass es wie jetzt bei Block 3 am Wochenende passiert ist, dass diese Notabschaltung auch gut funktioniert. Aber auf jeden Fall, diese Anlagen sind nicht dafür gebaut worden, dass man darum kämpft. Und das macht jetzt eigentlich Jahrzehnte der Sicherheitsforschung völlig obsolet, dass jetzt in einem Atomkraftwerk gekämpft wird. Man kann es nicht davor schützen, wenn eine Rakete durchschlägt.
Wie steht es denn derzeit um die Kontrolle des Reaktors und die Möglichkeiten, Gefahren zu begrenzen?
Ja, die Leute arbeiten dort und die Kontrolle hat die Betriebsmannschaft, aber unter Aufsicht der Russen. Und man weiß nicht so genau, was da eigentlich passiert. Für die Leute ist es auf jeden Fall eine ungeheure Belastung. Und es ist auch diese ganzen Pfeiler, die es gibt, dass also der Nachschub an Reparaturwerkzeug und alles an Ersatzteilen, dass das alles gesichert sein muss, das ist gar nicht so. Also zurzeit ist das eine Situation, die unvorstellbar ist und die es so auf keinen Fall geben dürfte. Aber es gibt sie durch den Krieg.
Und wenn der Reaktor abgeschaltet werden muss, ist die Stromversorgung der Ukraine perdu?
Nein, die haben ja auch die anderen Reaktoren und es wäre natürlich schwieriger, aber es laufen jetzt nur noch zwei Blöcke und die anderen würden dann weiter übernehmen. Aber das ist natürlich, es wäre gut, ihn jetzt alle abzuschalten, einfach weil dann schon mal Zerfallsprodukte abklingen könnten, wenn es dann getroffen wird. Aber die Ukraine braucht den Strom und vielleicht brauchen auch die Russen den Strom.
Dagmar Röhrlich war das zu Gefahren durch den Krieg um Saporischschja. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Vor allem der schnelle Schnappschuss ist manchmal etwas verbesserungsbedürftig. Es gibt viele Gründe, schnell das Smartphone zu zücken und auf das Motiv zu halten. Und die gute Nachricht ist, Nachbessern bei solchen Fotos ist möglich und es gibt jede Menge Apps dafür. Die Stiftung Warentest hat Bildbearbeitungs-Apps geprüft und kann einige davon auch empfehlen. Dieter Nürnberger sagt Ihnen im Verbrauchertipp, welche das sind.
Bildbearbeitung mit Anspruch, das funktioniert nach wie vor auf dem großen Computer besser als auf dem Smartphone. Doch für alle, die mobil unterwegs sind und den Schnappschuss zumindest ein wenig optimieren wollen, kommen Gratis-Apps zur Bildbearbeitung durchaus in Betracht. Die meisten laufen unter den beiden gängigen Betriebssystemen Android und iOS. 9 dieser kostenlosen Programme untersuchte die Stiftung Warentest. Die meisten erhielten zumindest gute oder befriedigende Gesamtbewertungen, so Markus Bautsch.
Das, was man typischerweise macht, ist zum Beispiel den Horizont begradigen, wenn er bei der Aufnahme etwas schief geraten ist und dann merkwürdig aussieht im Bild. Und was auch sehr häufig vorkommt, sind zu dunkle Bildbereiche, die dann halt gerade im Sonnenlicht, im Schlagschatten liegen, die man dann halt ein bisschen aufhellen kann. Oder halt auch störende Objekte zu entfernen. Also irgendwas, was man nicht unbedingt im Bild haben will, aber was leider da war.
Auffällig bei den kostenlosen Bildbearbeitungs-Apps zum Herunterladen, sie haben keinen einheitlichen Funktionsumfang. So lassen sich bei einigen Programmen beispielsweise Texte in das Bild einfügen, bei anderen nicht. Das Gleiche gilt für die Filteranwendung oder das Anzeigen von Bildinformationen. Zudem gibt es mitunter kostenpflichtige Premium-Versionen der Apps.
Die meisten kostenlosen Programme sind werbefrei und es ist tatsächlich so, die nicht werbefrei sind, nerven richtig. Und es gibt halt mit Snapchat und Instagram zwei Apps, wo man diese Werbung auch nicht unterdrücken kann. Bei einem Programm kann man dann wenigstens, wenn man ein Abo kauft für einige Dutzend Euro, diese Werbung dann ausschalten und hat dann sogar noch einen etwas erweiterten Funktionsumfang.
In der Untersuchung überzeugen konnte letztlich jedoch nur eine kostenlose Bildbearbeitungs-App. Testsieger Snapseed vom Internetgiganten Google lieferte besser optimierte Bilder als die Konkurrenz, sowohl in der Android- und auch der iOS-Version. Und lohnt sich nach Einschätzung der Warentester auch mehr als die oft ohnehin vorinstallierten Standard-Bildbearbeitungs-Apps auf den Endgeräten. Warentester Markus Bautsch.
Snapseed erklärt sich selbst, hat alle Funktionen, die man so braucht und lässt sich flüssig bearbeiten, hat also auch geringe Anforderungen an die Hardware, kann man halt auch auf einem etwas älteren Handy mal benutzen und hat uns insgesamt als rundes Paket ziemlich gut gefallen.
Allerdings fehlt beim Testsieger die Option, Bildbereiche für die Bearbeitung trennscharf auszuwählen, was aber auch bei den meisten anderen kostenlosen Bildbearbeitungs-Apps nicht möglich ist. Beim Datenschutz übrigens weisen die Gratisprogramme so einige Mängel auf. Etwa nur englischsprachige Informationen und Erklärungen, was ein klarer Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung ist. Analysiert wurden auch die Datenströme der Apps und ob Nutzerdaten sparsam erhoben werden. Markus Bautsch.
Die Bildbearbeitungs-Apps, die wir untersucht haben, sind da einigermaßen moderat. Einige senden halt so ein paar Standarddaten ins Internet, aber einige senden auch so gut wie gar nichts. Aber es ist nichts dabei, was jetzt persönliche Daten betrifft oder die Privatsphäre gefährdet.
Fazit: Ein perfektes Bildbearbeitungsprogramm bietet keine der kostenlosen Apps. Doch für eine schnelle Bearbeitung zwischendurch sind einige durchaus geeignet.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger, Umwelt und Verbraucher, geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Gleich kommen hier im Deutschlandfunk die ausführlichen Meldungen unserer Nachrichtenredaktion und dann die Informationen am Mittag mit Thilko Gries am Mikrofon. Die Waffenruhe zwischen Israel und dem islamischen Dschihad hält, das ist eines der Themen.